Übelkeit, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen. So eine Schwangerschaft kann mit einigen Herausforderungen kommen. Doch wohl die wenigsten wissen, zugleich entwickelt der weibliche Körper regelrecht, naja, man kann schon sagen, Superkräfte. Welche das sind, das erfahrt ihr in dieser Folge von AHA. Außerdem finde ich für euch heraus, ist es wirklich hilfreich, eine Nacht darüber zu schlafen, wenn man eine schwierige Entscheidung treffen muss. Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid.
AHA. 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Bevor es losgeht, habe ich noch eine kurze Bitte an euch. Denn AHA 10 Minuten Alltagswissen hat die Chance, den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises zu gewinnen. Das heißt, wenn ihr AHA mögt, dann stimmt doch bitte unbedingt für uns ab. Das würde uns sehr freuen und es geht auch ganz schnell. Den Link für die Abstimmung, diesen stelle ich euch in die Shownotes. Jetzt zum Thema Schwangerschaft. Es ist schon irre, innerhalb von 38 Wochen ist der Körper einer Frau fähig, einen Menschen in sich heranwachsen zu lassen. Einfach so, fast nebenher. Und dabei kann die Frau, wenn alles gut läuft, wie zuvor weiterleben. Zumindest weitestgehend. Eine Schwangerschaft kann natürlich auch sehr anstrengend sein und jede Frau erlebt das völlig unterschiedlich. Was aber alle eint, ist, dass der Körper in dieser Zeit noch einige Zusatzfeatures bekommt, um das Kind letztlich perfekt zu versorgen. Welche Superkräfte in den fast 10 Monaten einer Schwangerschaft, also von der Zeugung bis zur Geburt, entstehen und wofür sie gut sind, damit kennt sich Franziska von Moers bestens aus. Sie ist Hebamme, arbeitet in verschiedenen Berliner Kliniken, macht Vor- und Nachsorge und verschiedene Kurse für Frauen vor und nach der Geburt gibt sie auch noch. Wenn ihr noch mehr von ihr hören möchtet als in dieser Folge, dann könnt ihr auch bei Instagram oder TikTok unter Hebammenkoffer folgen. Hallo Franziska.
Hallo.
Die meisten wissen ja, dass in der Schwangerschaft der Bauchumfang zunimmt und natürlich das Kind wächst, also die Basics. Ich muss sagen, ich finde das ja schon ziemlich irre. Aber das ist bei weitem nicht alles, was sich bei der Frau in dieser Zeit Beeindruckendes verändert. Auch die Sinne werden beispielsweise geschärft. Was genau passiert denn da und warum überhaupt?
Ja, also der Körper ist ziemlich schlau in der Schwangerschaft. Er weiß genau, welche Gerüche oder beziehungsweise Lebensmittel gut oder schlecht für ihn sind. Im Prinzip sind diese körperlichen Veränderungen für drei Sachen da. Also, dass man die optimale Entwicklung des ungeborenen Kindes quasi zum Schutz und Versorgung natürlich sicherstellt, dass der Körper der Mutter so richtig gut auf die Geburt vorbereitet wird und eben die Brüste auch für Stillen vorbereitet werden. Das heißt, wenn wir jetzt geschärft in der Schwangerschaft besonders gut riechen können zum Beispiel, dann ist das eben gut, weil wir genau wissen, was eben der Körper braucht in dem Falle. Ne? Also wir haben erhöhten Bedarf an Sauerstoff, größeres Atemzugvolumen bei gleichbleibender Atemfrequenz und dieser zunehmende Appetit in der Schwangerschaft zum Beispiel sorgt dafür, ne, dass diese Blutzuckerspiegel so ein bisschen auf einem guten Niveau bleiben, die wir sonst normalerweise besser regulieren könnten.
Wie sieht das denn im Hintergrund aus? Also welche Hormone sorgen denn für diese Veränderungen im weiblichen Körper?
Also in der Schwangerschaft gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Hormone, die sich verändern, also vom Niveau her ganz schön schwanken. Also zum Beispiel die Plazenta, der Mutterkuchen sozusagen, bildet neue Hormone, also Östrogen und Prolaktin, was sonst im weiblichen Zyklus anders übernommen werden würde. Und hemmt aber auch andere Hormone, zum Beispiel Prolaktin, das follikelstimulierende Hormon und das luteinisierende Hormon. Summa summarum will ich eigentlich damit sagen, diese ganzen Schwankungen der Hormone sind ein ganz komplexes System von unterschiedlichen Parametern, die auch wiederum Gegenspieler haben. Was bedeutet das? Also die können im Prinzip, wenn sie nicht gut eingestellt sind oder nicht so schwanken, wie sie sollten, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion bewirken oder dass die Geburt zu früh losgeht oder die Geburt gar nicht in Schwung kommt.
Wow, also das ist wirklich so ein richtig clever gemixter Hormoncocktail, wo eigentlich nichts zufällig passiert, sondern es so einen genauen Plan gibt, wie das ablaufen sollte, wie die Dosierung sein muss.
Ja, also viele Frauen können sich natürlich das dann gar nicht vorstellen, aber der Körper läuft wirklich auf Hochtouren. Ein interessanter Effekt, der Hypophysen-Vorderlappen, der bildet mehr Zellen, also der vergrößert sich um 30-50% in der Schwangerschaft, denn diese Drüse wiederum produziert auch extra Hormone für die Schwangerschaft, was wiederum oft für Kopfschmerzen in der Schwangerschaft auch sorgen kann, besonders am Anfang. Ist ja vielleicht auch ganz gut zu wissen.
Was ja auch eine sichtbare Veränderung sein kann, ist, dass die Haut sich verändert. Was kann da passieren und was passiert sogar bei vielen Frauen?
Na, zum Beispiel werden die Brustwarzen oft so ein bisschen dunkler oder auch so diese Linie auf dem Bauch, die Linea nigra. Das hat im Prinzip einfach den Hintergrund, dass die Hormonanregung das dunkler macht, damit die Kinder, wenn sie dann da sind, die sind ja so kleine Maulwürfe, die sehen ja immer nicht so gut, besser die Brustwarze finden, um sich dann perspektivisch natürlich am Leben zu erhalten, weil sie sich damit ernähren können, wenn sie die Brustwarze finden. Und diese Linea nigra, also wenn man jetzt so ohne alles gebären würde und das Kind liegt zwischen den Beinen der Frau zum Beispiel, man würde das aussitzen, dann würde das anhand dieser Linie im Prinzip zur Brust der Mutter finden. Also das ist so ein bisschen dieser Urinstinkt, Ursprung, damit soll dem Kind geholfen werden.
Genau, also diese Linie, die geht quasi vom Schambein oft hoch über den Bauchnabel dann in Richtung Brust.
Genau. Viele Frauen kriegen auch so eine verstärkte Pigmentierung auf Nasenrücken, Wangen und Stirn. Daran sieht man den Frauen immer an, dass sie schwanger sind oft, weil sie dann so besonders gut gebräunt sind. Also die Haut ist schon wirklich auch sehr clever und ein geschulter Hebammenblick kann das tatsächlich erkennen, wenn jemand schwanger ist.
Sprechen wir doch noch mal einmal über etwas, das ich besonders faszinierend finde, und zwar das Organ. Du hast es eben schon erwähnt, dass der Frau wächst während der Schwangerschaft. Ein zusätzliches Organ, die Plazenta. Vereinfacht gesagt, der Mutterkuchen. Was muss die Plazenta denn alles leisten?
Also die Plazenta, der Mutterkuchen, das ist ja so ein bisschen unser Lieblingsorgan von uns Hebammen. Die ist tatsächlich wahnsinnig wichtig und so ein bisschen das Übermittlungsorgan zwischen Mutter und Kind. Ne? Also es sorgt dafür, dass das ungeborene Kind atmen kann, weil es ja quasi noch keine entfaltete Lungenflügel hat. Es sorgt dafür, dass es auch Nahrung aufnehmen kann über diese Schranke sozusagen. Auch Stoffwechselprodukte werden darüber ausgeschieden, aber auch Nährstoffe eben gespeichert. Auch die Plazenta ist besonders wichtig im Hormonhaushalt während der Schwangerschaft. Also sie produziert Hormone, zum Beispiel jetzt das Beta-HCG, was die Frauen bei positivem Schwangerschaftstest eben nachgewiesen bekommen, was eben auch die Schwangerschaft erhält. Ja.
Vielleicht kannst du noch mal was zum Ausmaß der Plazenta sagen. Das ist ja jetzt eigentlich auch schon ein ganz mächtiges Organ.
Ja, also zum Ausmaß kann man auch sagen, das sind, je nachdem wie groß das Kind dann auch ist, teilweise so 500 bis 1500 Gramm. Das ist schon echt ein ganz schöner Oschi. Wow. Die bildet übrigens auch Fruchtwasser. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig im ganzen Konstrukt, ne? Da für die Bewegungsfreiheit des Kindes, für die Entwicklung der Lunge, für eine konstante Temperatur, für Schutz der Mutter, dass sie eben auch diese Kindsbewegung ein bisschen abgepuffert bekommt, weil diese Kinder, die rackern naja im Bauch schon ganz schön rum. Und eben aber auch fürs Kind, dass es eben geschützt ist, hat so eine bakteriostatische Eigenschaft und ist eben auch die Trinkflüssigkeit für das Kind. Genau, also Wunderorgan, Plazenta.
So, dann haben wir jetzt über die Schwangerschaft gesprochen. Jetzt möchte ich einmal noch über die Zeit danach sprechen, denn auch darauf wird der Körper ja auf eine Art vorbereitet. Neugeborene haben ja einfach noch gar keinen Tag- und Nachtrhythmus. Dann müssen sie auch was zu essen kriegen in einem wesentlich kleineren Abstand als wir ausgewachsenen Menschen, weil der Magen, der noch gar nicht so groß ist unter anderem. Also für Schlaf bleibt da ja doch wenig Raum, wenn man sein Kind vielleicht alle anderthalb Stunden füttern muss. Das ist sehr anstrengend. Wie sieht das denn aus? Hat der Körper da auch irgendwas vorgesorgt, damit man da nicht vollkommen durchdreht und erschöpft am Boden liegt?
Ja, tatsächlich schon. Ich glaube, sonst würde man das echt nicht überleben, weil Frauen und junge Mütter eben ganz wenig Schlaf auch oft bekommen. Also was auf jeden Fall der Körper vorgesehen hat, dass Frauen einen leichteren Schlaf haben. Also der Urinstinkt, ne, dass niemand kommt und dem Baby etwas Böses tut, der Säbelzahntiger sozusagen, dass sie quasi gar nicht so tief in den Schlaf absinken, auch weniger REM-Schlafphasen haben, das heißt also nicht so richtig tief schlafen und eben viel schneller so Geräusche wahrnehmen würden in ihrer Umgebung. Man nennt das auch den Ammenschlaf. Genau. Das ist auf jeden Fall von der Natur so eingerichtet. Und ohne diese hormonelle Umstellung, die auch in der Stillzeit dann wäre, würde man das, glaube ich, nicht aushalten. Also es gibt jetzt gerade aktuell eine kleine Studie dazu, ne, die auch gesagt haben, die das untersucht haben, diesen wenigen Schlaf in den ersten 6 Monaten mit Baby. Und ja, die sagen, dass man auf jeden Fall so ein bisschen altert dadurch, weil quasi sich die DNA minimal verändert. Das wurde nachgewiesen durch Blutproben bei einer kleinen Probandengruppe. Man kann das aber quasi ausgleichen, indem man schlafintensivere Phasen dann später hat.
Okay, also man muss sich nicht da jetzt im Fokus drum sorgen. Aber es ist eine für den Körper sehr zehrende Zeit, trotz aller Vorsorge.
Man sollte auf jeden Fall versuchen, viel Powernapping zu machen, also jede Schlafgelegenheit auch zu nutzen und vielleicht auch Prioritäten zu setzen, also vielleicht den Haushalt auch mal liegen lassen. Gut essen, viel an die frische Luft und so ein bisschen Reize ausschalten.
Franziska, vielen Dank für die Einordnung.
Ja, sehr gern. Danke, Sonja.
Gleich geht es weiter mit der Frage, ob es uns bei wichtigen Entscheidungen wirklich helfen kann, die berühmt-berüchtigte Nacht darüber zu schlafen.
Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills.
Ich bin Joachim Telgenbischer.
Ich bin Nils Minkmar.
Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Ich erinnere mich an einige Momente zurück, in denen ich bei einer Entscheidung wirklich gehadert habe. Ob der neue Wohnort, der neue Arbeitsplatz oder was auch immer man alles entscheiden darf. Manchmal ist das gar nicht so einfach. Und wenn die Entscheidung besonders schwierig ist, dann hört man ja oft, schlaf eine Nacht drüber und morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Mir persönlich hat eine Nacht, mal besserer, mal schlechterer Schlaf, auf jeden Fall gut getan. Ich möchte aber wissen, ob dieser Effekt auch wissenschaftlich belegt ist. Verschiedenste Forscherinnen und Forscher untersuchen tatsächlich seit Jahren, was in unserem Gehirn im Ruhezustand passiert. Also zum Beispiel, wenn wir unter der Dusche stehen oder eben, wenn wir schlafen. Und dabei haben sie unter anderem ein ganzes Netzwerk an Gehirnarealen entdeckt. Die Wissenschaftler nennen das Default Mode Network. Und sie vermuten bereits seit 1997, dass dieses Netzwerk dafür da sein könnte, selbstreferenzielle Gedanken zu verarbeiten. Also ein Netzwerk für das Nachdenken über uns selbst. Dementsprechend könnte es auch dabei helfen, Lösungen für unsere Probleme zu finden. Während wir schlafen, passiert aber noch viel mehr. Das Gehirn trennt beispielsweise Wichtiges von Unwichtigem und das ohne den Stress aus dem Wachzustand schnell eine Antwort finden zu müssen. In diesem Leerlaufzustand in der Nacht werden Erlebtes und Gelerntes verarbeitet und sogar neu miteinander verknüpft. Und das wiederum kann uns auch bei der Entscheidungsfindung helfen. Guter und ausreichender Schlaf kann auch unsere Entscheidungsfähigkeit im Wachzustand positiv beeinflussen. Die amerikanische Psychologin Kathleen Foes hat herausgefunden, dass Entscheidungen uns müde machen und Menschen, die viele Entscheidungen treffen, einen Großteil ihrer geistigen Kapazität am Tag dafür beanspruchen. Also hilft es zwischendurch wieder aufzutanken, um neue Entscheidungen treffen zu können. Eine Studie des Center for Health Economics and Administration Research in Frankreich hat außerdem gezeigt, dass bereits eine Stunde Schlafmangel unsere Reaktionsgeschwindigkeit drastisch verringern kann. Und das kann dazu führen, dass wir schlechtere Entscheidungen treffen und höhere Risiken eingehen. Der Rat, eine Nacht darüber zu schlafen, ist also definitiv viel mehr und viel wertvoller als nur eine Floskel. Und wenn ihr oder beispielsweise Freunde in Zukunft wichtige Entscheidungen vor euch habt, dann könnt ihr sie jetzt hoffentlich ruhigen Gewissens auf den nächsten Tag verschieben. Natürlich nicht zu oft. Alles, was man über schwierige Entscheidungen wissen sollte, das hat für euch meine Kollegin Imke Rabiga recherchiert. Schreibt uns doch bei Spotify gern, ob ihr bei schwierigen Entscheidungen auch mal eine Nacht vergehen lasst oder lieber sofort eine Entscheidung trefft. Falls euch eine Frage umtreibt, die ihr hier gern beantwortet haben möchtet, dann seid ihr bei wissen@welt.de richtig. Wir freuen uns immer wirklich sehr über eure Ideen. Mein Name ist Sonja Gillert. Bis zum nächsten Mal.